Viele Jahre ist es her, dass sich das Portal in mir geöffnet hat und seither ist es offen. Der Zugang besteht wie in dem Moment, als er sich öffnete, auch wenn im Außen sehr viel geschehen ist. Vieles hat sich seitdem geändert, stetig in eine Richtung. Die Unsicherheit, die Angst der Menschen wird größer und größer und die Kirche, die über Jahrhunderte die Anlaufstelle Nummer 1 war, wenn es um Trost, Halt und Anbindung ging, zieht sich immer weiter zurück, als könnte sie den Anforderungen der Zeit nicht standhalten. Oft erlebe ich das Verhalten der Geistlichen so, als würden die Gläubigen, die suchenden Menschen, in einer Bringschuld stehen. Doch so ist es nicht. Gott, die Liebe, ist für alle da und nicht nur für Kirchenmitglieder. Und wenn die Kirche nicht für alle da ist, dann ist sie auch nicht Ansprechpartner für Gottes Angelegenheiten. Dann wird sie auch nicht mehr gebraucht. Ihre Macht hat sich verwirkt, denn sie, die Kirche, kann den Menschen keine Angst mehr machen. Doch die Angst der Menschen, sie ist da. Selbstverständlich gibt es vor allem Pfarrerinnen, aber auch Pfarrer, die für die Menschen im Sinne Jesu da sind. Und es freut mich immer, wenn ich dies erkennen darf. Oftmals scheitern sie aber auch intern an den Kirchenvorständen und Gremien, die sich sehr wahrscheinlich die gute alte Zeit der Kirchenherrschaft zurückwünschen. Und noch einmal nahm ich mir das Neue Testament vor und ich fand noch mehr Gründe, weshalb man diese Schrift, hauptsächlich die Briefe von Paulus, nicht außer Acht lassen kann, wenn wir unsere Angst ergründen wollen. Und es ist nötig, dass wir dies tun, da wir sie sonst nicht auflösen können. Sie zerfrisst uns und mit uns alles andere. Es steht alles geschrieben und ja, die Evangelien, Jesu Worte, kann man durchaus als heilig, heilend bezeichnen. Er sagt darin in der Bergpredigt:
Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen.
Außerdem sagte er:
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn er dich auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib. Und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie spinnen nicht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen zu euch in Schafskleidern, im Inneren aber sind sie reißende Wölfe.
Natürlich steht noch viel mehr darin und ihr solltet die Evangelien wirklich einmal lesen. Und noch einmal und noch einmal. Unter der Berücksichtigung, dass sie aus einem anderen Kulturkreis stammen und aus einer anderen Zeit, was die Sprache natürlich sperrig sein lässt, auch wenn viel von Schuld, Gut und Böse gesprochen wird, so hat das Neue Testament dies erst nach den Evangelien so richtig befeuert. Hütet euch vor den falschen Propheten und glaubt meinen Worten nicht, weil ich sie sage. Vertraut dem, was ihr in euch spürt, woran ihr euch erinnert. Im direkten Vergleich ein paar Sätze aus dem Brief von Paulus an die Römer.
Griechen und Nicht-Griechen, Gebildeten und Ungebildeten bin ich verpflichtet. Deshalb bin ich, so viel an mir liegt, bereit, euch auch in Rom das Evangelium zu verkünden. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, aber ebenso für den Griechen. Denn der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart wider alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit den Frauen auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer treiben mit Männern Unzucht und erhalten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Und da sie es nicht für wert erachteten, sich gemäß ihrer Erkenntnis an Gott zu halten, lieferte Gott sie einem haltlosen Denken aus, so dass sie tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie verleumden und treiben üble Nachrede. Sie hassen Gott, sind überheblich, hochmütig und prahlerisch, erfinderisch im Bösen und ungehorsam gegen die Eltern, sind unverständig und haltlos, ohne Liebe und Erbarmen. Sie erkennen, dass Gottes Rechtsordnung bestimmt. Wer so handelt, verdient den Tod.
Paulus, er hat den zornigen Gott erfunden, dem man zu gefallen hat, der einen bestraft. Er hat die Regeln aufgestellt für Gott, den Jesus so nicht beschrieben hat. Und Paulus gibt vor, von Jesus direkt dazu beauftragt worden zu sein. Die Machthaber Roms haben die Schriften des Neuen Testaments ausgewählt, Gott in ein Licht gerückt, das sie fusioniert mit der neu entstandenen christlichen Kirche und mit Gott ein Kontroll- und Machtinstrument haben. Gleichzeitig wurde begonnen, die großen Gebäude zu errichten, die Gotteshäuser, um Gottes Größe und Übermacht zu demonstrieren. Wo Jesus sagte, man kann nur Gott oder dem Geld der Materie dienen, bündelten sie die Materie und sammelten das Geld ein. Sie vergaben im Namen Gottes die Sünden gegen Geld. Sie machten und machen genau das, was Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten vorhielt, nämlich:
Sie schnüren schwere und unerträgliche Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern. Selber aber wollen sie keinen Finger rühren, um die Lasten zu bewegen. Alles, was sie tun, tun sie, um von den Menschen gesehen zu werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang. Sie lieben den Ehrenplatz bei den Gastmählern und die Ehrensitze in den Synagogen und wenn man sie auf den Marktplätzen grüßt und die Leute sie Rabbi nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister. Ihr alle aber seid Brüder.
Die Männer mit den spitzen Hüten im Vatikan, hatten und haben sie seine Worte nicht gelesen? Waren oder sind einige seiner Worte belanglos? Luther hat vor 500 Jahren einiges davon gerade gerückt, doch die Grundzüge der kirchlichen Macht- und Unterwerfungspolitik konnte er nicht gänzlich auflösen. Die Kirchenvertreter tragen uns noch heute unerbittlich vor, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, um alle Schuld von uns zu nehmen, wenn wir den Worten folgen, die von den damaligen Herrschern zusammengestellt wurden. Sie halten das Kreuz als Symbol für Jesu Leid überall für uns präsent, damit wir erinnert werden, dass er für uns gelitten hat. Seine Botschaft war aber gar nicht darauf ausgerichtet, sondern vielmehr ging es darum, dass wir den Tod nicht zu fürchten brauchen. Er war für Jesus Mittel zum Zweck, um die Weiterexistenz nach dem Tod zu belegen, in Form der Auferstehung. Aber auch was die Auferstehung betrifft, wird uns seit jeher eine Version erzählt, die eine wahrhaftige körperliche Auferstehung suggeriert. In den Evangelien erschien Jesus vielen nach seinem Tod, doch sie erkannten ihn nicht sofort, sahen ihn, aber konnten ihn nicht sehen. Er erschien, ohne wirklich da zu sein, ganz so, wie es sehr viele Menschen wahrnehmen, wenn sie einen Nachtodkontakt zu einem bereits verstorbenen Menschen haben. Hierüber gibt es Studien, die belegen, dass circa die Hälfte der Menschen solche Kontakte hatten oder haben. Das soll aber nicht klein oder wegreden, was Jesus angekündigt hat. Im Gegenteil, er hat es angekündigt und es ist wahr. Wir sind noch, wenn wir gestorben sind. In der Liebe, in Gott. Doch der Glaube und der Tod gehören in jedem Fall zusammen. Wenn wir wissen, dass Jesus uns empfängt, wenn wir sterben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dies auch so sein wird. Wir lassen unseren Körper hier und sind dennoch, wenn wir sterben. Die Eindrücke unseres zuvor gelebten Lebens sind nach wie vor vorhanden. Traumähnlich, zeitlos, wertungsfrei, ganz einfach so. Wir schauen uns unser gelebtes Leben an und die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wenn wir verstehen, wenn wir wissen, dass wir tot sind und es hier in unserem dann ehemaligen Lebensraum nichts mehr zu klären und zu regeln gibt, dann gehen wir weiter und schließen mit dem zuvor gelebten Erdenleben ab. Die Frage ist nur, ob wir wissen, dass wir tot sind, wenn wir tot sind. Wenn wir plötzlich aus dem Leben gerissen werden oder eine extreme Angst vor dem Tod haben, da unser Leben nicht so vorbildlich war im kirchenchristlichen Verständnis, dann könnte uns immerhin die Hölle erwarten, auch wenn wir glauben, dass nach dem Tod nichts kommt und dann aber da auf einmal etwas ist. Auch dann wissen wir nicht, dass wir tot sind. So oder so, nach dem Sterben sind wir in der Nähe unseres ehemaligen Lebensfeldes und versuchen vielleicht sogar mit unseren Liebsten Kontakt aufzunehmen oder fühlen uns wie in einem zeitlosen Raum. In jedem Fall lässt es die Nachtodkontakte real werden und sie sind keine Spinnerei. Auch Menschen, die sich verfolgt fühlen, die andere wahrnehmen, obwohl gar niemand da ist, sie sind nicht irre. Bei den meisten Menschen erzeugt so etwas Angst, obwohl uns der Tod fasziniert wie nichts anderes. Es gibt kaum einen Film, in dem es nicht um den Tod geht. Unzählige werden in den Krimis getötet und auch in den Dramen stirbt meist jemand und in den Komödien kommt der Tod gerne morbide daher. Auch passiv, wenn es um Erbstreitigkeiten geht oder Trauer, irgendwo taucht in jedem Film der Tod auf. In der Illusion wollen wir ständig mit ihm konfrontiert werden, doch im realen Leben fürchten wir ihn wie nichts anderes. Ist nicht unsere Furcht, unsere Angst immer auch eine Angst vor dem Versagen, vor dem Tod?